Zuerst war er mein Lehrer, dann war er mein Freund. Und dann haben wir zusammen eine kleine freikirchliche Hochschule geleitet. Er als Rektor und ich als Kanzler. Mein Freund Hans. Aber wir haben natürlich noch viel mehr gemacht. Wir haben Sport getrieben, Tischtennis gespielt, stundenlang. Aber am liebsten und am meisten sind wir Mountainbike gefahren. Mountainbike in den schönen Bergen des Mittelgebirges, des Harzes. Das war wunderschön. Berge runter, Berge hoch, über Wurzeln und Steine. Und den Reifen mussten wir auch ab und zu mal flicken. Das war echt toll mit meinem Freund Hans. Seine Tochter wohnt in Portugal. Und er ist regelmäßig dorthin gefahren, zusammen mit seiner Frau. Und an einem Tag haben sie zusammen eine Mountainbike-Tour unternommen. Seine Kinder und mein Freund Hans. Und dann ist ihm zuerst schlecht geworden. Dann haben die Schmerzen begonnen. Sein Sohn ist bei ihm geblieben. Seine Tochter ist auf einen Berg geklettert, um Empfang zu haben für das Handy, um den Notarzt zu holen. Aber es hat ihn erwischt, mein Freund Hans. An einem Herzinfarkt ist er gestorben. Meinen besten Freund, einfach so. Unglaublich, das hat mich sehr getroffen. Bei dem Sport, den er am liebsten gemacht hat, Mountainbike fahren. Der Tod hat zugeschlagen, ganz unerwartet, ganz unvermittelt. Gnadenlos. Ich habe etwas gegen den Tod, Sie vielleicht auch, gerade wenn Sie vielleicht in einer Trauerphase sind. Ich habe etwas gegen den Tod und deshalb möchte ich Sie heute einladen, einige Texte aus der Offenbarung zu lesen. Denn da steht etwas drin über den Tod. Wir werden einen Blick in die Zukunft haben, was mit dem Tod passiert und mit den Menschen, die gestorben sind. Wie steht's mit dem Tod? Und für manche mag das vielleicht Science Fiction sein. Für mich ist es God's Reality, Gottes Wirklichkeit. Gestatten Sie mir noch ein Wort zuvor über den Begriff Tod. Der wird ja sehr unterschiedlich in unserer Gesellschaft verstanden. Das biblische Menschenbild ist da ganz klar. Der Mensch ist eine Ganzheit aus Körper, Seele und Geist. Und wenn der Mensch stirbt, dann stirbt der ganze Mensch. Also es gibt keine Seele, die separiert wird im Falle des Todes. Es gibt auch keine Wiedergeburt oder eine Reinkarnation. All so etwas kennt die Bibel nicht. Der Tote stirbt und wird aufbewahrt. Die Bibel nennt den Tod Schlaf. Der Tote wird aufbewahrt bis zu dem Zeitpunkt, wenn Gott wiederkommt. Und so gehen wir jetzt in die Offenbarung, in das Kapitel 20. Und gestatten Sie mir noch ein Wort zuvor. Wir werden einige Verse jetzt lesen und ich werde nicht alles erklären. Es gibt sehr viele Begriffe dort und Symbole. Und ich bin mir sicher, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hope Channels, wenn sie eine Frage haben, sie gerne darauf antworten werden zu dem, was wir heute nicht erklären können. Denn unser Fokus ist heute der Tod und die toten Menschen, die uns lieb geworden sind. Also ich lade Sie ein. Wir gehen in Offenbarung 20 zunächst in die ersten Verse. Ab Vers 6 beginnen wir. Da wird zunächst vom tausendjährigen Reich gesprochen. Das ist ja so ganz berühmt, ein großes Symbol. Das will ich jetzt nicht erklären. Aber dann gehen wir zunächst in Vers 4. Vers 4 in Offenbarung 20. Und Johannes sieht ja diese Bilder. Gott zeigt ihm die Bilder. Was wird passieren am Ende der Welt? Und dann heißt es in Vers 4, dann sah ich Throne, auf die sich Menschen setzten, die Vollmacht erhielten, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die getötet worden waren, weil sie Jesus bezeugt und das Wort Gottes verkündigt hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und sein Zeichen nicht auf ihrer Stirn oder auf ihrer Hand getragen. Sie wurden wieder lebendigt und herrschten 1000 Jahre lang mit Christus. Die übrigen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vorüber waren. Das ist die erste Auferstehung. Glücklich und heilig sind die, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Über die hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre lang mit ihm herrschen. Also, schon in diesen paar Versen hören wir einiges über den Tod. Und wir hören vor allen Dingen von Menschen, die lebendig geworden sind bei der Wiederkunft Christi. Alle, die zu Christus gehalten haben, die sich gegen das Böse entschieden haben, die unter Unrecht leiden mussten. Aber in der entscheidenden Situation haben sie sich für Gott entschieden. Das sind die Priester und die Kinder Gottes, die mit ihm, so heißt es, Gericht halten werden. Und die anderen bleiben noch tot. Und die Bibel nennt das hier, das ist die erste Auferstehung. Und die Bibel sagt, wir sollten dabei sein bei dieser ersten Auferstehung. Und diese findet statt vor den 1000 Jahren, von denen die Bibel berichtet, wenn Christus wiederkommt. Und dann gibt es eine zweite Auferstehung. Eine zweite Auferstehung nach den 1000 Jahren. Und das betrifft die Menschen, die nicht an Christus glauben, die sich nicht für ihn entschieden haben. Und dann steht hier drin ein interessantes Wort. Der zweite Tod hat keine Macht über die Gläubigen. Und lassen Sie uns das schon mal hier zusammenfassen in den ersten Versen. Hier wird also geredet von einem ersten Tod. Und dieser erste Tod, den müssen wir wahrscheinlich alle erleiden. Fast alle Menschen auf dieser Welt werden sterben. Es gibt eine erste Auferstehung. Und diese erste Auferstehung, an der werden teilhaben all diejenigen, die sich für Christus entschieden haben. Und es gibt eine zweite Auferstehung nach den 1000 Jahren. Und in dieser zweiten Auferstehung werden alle die Menschen da sein, die nicht an Christus geglaubt haben. Und es gibt den zweiten Tod. Und dieser ist der endgültige Tod. Und der ist nicht bestimmt für die Gläubigen, sondern für alle anderen, die sich nicht entschieden haben. Vielleicht ein sehr schweres Thema, ein sehr schweres Kapitel. Aber es ist nicht Science Fiction. Es ist God's Reality, Gottes Wirklichkeit. Lassen Sie uns weitergehen. Einige Verse weiter, dort in Vers 12 heißt es: Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Also es geht um Bücher, verschiedene Bücher und das Buch des Lebens. Und dann, und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Da muss eine Menge drinstehen. Wenn da jede einzelne Tat jedes Menschen aufgeschrieben ist. Glücklicherweise haben wir heute keine Probleme mehr mit der Frage der Speicherkapazität. Wir kennen Festplattenspeicher, wir kennen Cloud-Speicher. Eine Unmenge von Daten und Datensätzen können heute gespeichert werden. Da habe ich keine Sorge, dass Gott irgendwelche Speicherplatzprobleme hat. Ja, es steht eine Unmenge drin. Alles, was Menschen getan haben, steht drin. Es wird nichts ausgelassen. Es steht auch das drin, was andere nicht sehen durften, was wir am liebsten verheimlicht hätten. Auch das steht drin. Alles steht drin. Vor Gott kann man nichts verbergen. Vers 13. Und das Meer gab die Toten her, die darin waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und jetzt kommt's, ein ganz wichtiger Vers. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und dieser Feuersee steht als Symbol in der Bibel für die endgültige Vernichtung. Er wird als ein See von Feuer und Schwefel bezeichnet. Wer wird in den Feuersee geworfen? Zunächst steht hier Tod und Hölle. Das ist schon etwas merkwürdig. Also der Tod ist ja nicht wirklich eine Person. Obwohl, ich habe mal ein Stück gesehen von Hugo von Hofmannsthal, das hieß Jedermann. Und da kam der Tod vor. Der war etwas hager, dunkel gekleidet. Und dieser Jedermann, der die Hauptrolle da gespielt hat, der wollte diesem Tod immer entfliehen. Das ist ja so, dass wir uns Gedanken machen, das irgendwie greifen und fassen können. Aber eigentlich ist der Tod ja sehr abstrakt, ebenso wie das Totenreich oder manche würden Hölle dazu sagen. Der Tod stirbt. Das ist genial. Das ist irgendwie genial. Der Tod wird vernichtet. Der Tod ist tot. Kann man sich kaum vorstellen. Aber das ist so genial hier beschrieben. Und die Hölle oder das Totenreich, wie es hier heißt, ist auch keine Person, sondern ein Konzept. Das beides, ja, das Konzept der Vergänglichkeit, das Konzept des Bösen, was es auf dieser Welt gibt, beides wird in den Feuersee geworfen. Beides wird vernichtet. Tod und Vergänglichkeit, die Grenzen, die uns unser Leben heute hier aufgibt, die wir haben, die wir spüren jeden Tag, das wird vernichtet. Das wird nicht mehr sein, wird es nicht mehr geben. Vers 15. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Das ist eine harte Botschaft, vielleicht eine klare Botschaft. Ja, es gibt Menschen, die sich nicht für Christus entschieden haben, die sich nicht für den Glauben entschieden haben. Und hier sagt die Bibel, sie sagt es deutlich und deswegen möchte ich das auch nicht verheimlichen. Die Bibel sagt ganz deutlich, es gibt Menschen, die in diesen Feuersee geworfen werden, die endgültig vernichtet werden und nicht teilhaben am ewigen Leben. Das ist die Botschaft der Bibel. Manchmal freue ich mich darüber, dass das da drin steht. Gut, ich sollte mich vielleicht nicht freuen über den Tod anderer Menschen. Und Schadenfreude ist schon gar nicht angebracht. Aber, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was mich manchmal betrübt, ist das, was ich sehe und was Sie sehen, jeden Tag in den Nachrichten. Und Sie lesen von Tod und Grausamkeit und Vernichtung, von Brutalität und von Kriegen. Sie lesen von Kindersoldaten und Menschenhandel. Und sie lesen und sehen von vielen Menschen, die Böses tun. Hier auf dieser Welt. Und das meiste davon ist menschengemacht. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass das hier drin steht. Dass hier in der Heiligen Schrift ein klares Wort gesagt wird. Es gibt Gerechtigkeit. Es gibt Konsequenzen für das Handeln, das wir tun auf dieser Welt. Es gibt Konsequenzen. Und für mich wäre das Leben ohne diese Aussage der Heiligen Schrift sinnlos. Was würde es für einen Sinn machen, für das Gute zu kämpfen? Was würde es für einen Sinn machen, zu leiden? Was würde es für einen Sinn machen, moralisch und ethisch zu handeln? Verantwortliche Menschen werden zur Rechenschaft gezogen. Man sagt ja immer, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. So ist es nicht bei Gott. Keiner flutscht durch das göttliche Justizsystem unten durch. Gott ist gerecht. Er schafft Gerechtigkeit. Und dann, wenn wir weitergehen in den Versen der Heiligen Schrift, dann kommt was Schönes. Und wir haben ja am Anfang über den Tod geredet und über meinen Freund Hans, der einfach so gestorben ist. Und mich macht es manchmal traurig, wenn ich daran denke, dass meine Frau von mir genommen werden könnte. Das macht mich traurig und ich genieße schon jetzt jeden Tag mit ihr. Und vielleicht sind einige von Ihnen, die jetzt zuschauen und sind gerade in dieser Phase, erleben das, dass liebe Menschen von Ihnen genommen worden sind. Jetzt kommt was Neues, was Schönes, wenn Gott sein neues Reich beginnt. Offenbarung Kapitel 21, ab Vers 1. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das ist schön, nicht wahr? Zu schön, um wahr zu sein? Nein, es wird wahr. Keine Schmerzen mehr, keine Tränen mehr, kein Tod, keine Vergänglichkeit mehr, keine Hoffnungslosigkeit mehr. Das ist eine Hoffnung, die sich ganz tief in mein Herz eingegraben hat. Ich habe eine chronische Krankheit und muss sehen, wie ich mit den Schmerzen umgehe. Und da ist diese Botschaft für mich Hoffnungsbotschaft. Danach sehne ich mich, darauf freue ich mich. Und vielleicht kann das auch für Sie ein Trost sein, ein Trost, der Ihnen hilft, darüber hinwegzukommen, über das, was Ihnen Schmerzen bereitet. Und dann kommt wieder der Kontrast, aber so ist die Heilige Schrift. Die Bibel ist ehrlich und ist klar. Vers 8. Doch die Feigen und die Treulosen und diejenigen, die abscheuliche Taten tun und die Mörder und die Unzüchtigen und die Zauberei treiben, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Der erste Tod auf dieser Welt, wie wir das schon gesagt haben, der trifft uns fast alle, ob gut oder böse. Aber der zweite Tod wird die treffen, die sich gegen Christus entschieden haben, die sich gegen die Liebe Gottes entschieden haben, die sich für das Böse entschieden haben. Und ihre aufgezählten Taten sprechen Bände, was sie alles getan haben und welche Folgen von Leid und Trauer ihre Taten verursacht haben. Verantwortliche werden zur Rechenschaft gezogen. Endlich. Und das wird noch einmal bestätigt in Vers 27. Nichts Unreines wird hinein dürfen, auch niemand, der Götzendienst treibt oder Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich keine Chance habe bei all den Sachen, die ich verbockt habe. Denn bei mir steht bestimmt viel drin. Ich habe bestimmt viel Datensätze, die nichts Gutes über mich sagen. Aber es gibt jetzt das Buch des Lebens. Und was steht da drin? Was steht im Buch des Lebens drin? Meine ganzen Sünden? Meine schlechten Taten, die ich getan habe? Scheinbar nicht. Hier steht, es steht nur eins drin. Es steht mein Name drin. Und es steht vielleicht auch Ihr Name drin, wenn Sie das wollen. Stehen vielleicht auch meine guten Werke drin, das, was ich alles gut gemacht habe? Ja, es gibt auch Dinge, die ich gut gemacht habe, die wirklich geklappt haben, für die ich mich auf die Schulter klopfen könnte. Steht das drin? Wahrscheinlich auch nicht. Steht nämlich nur mein Name drin und Ihr Name steht drin, wenn Sie das wollen. Und in der Präambel dieses Buches steht vielleicht drin, hier stehen die Namen drin. Hier stehen die Menschen drin, für die Christus gestorben ist. Er hat sie in sein Buch geschrieben, in das Buch des Lebens. Christus ist für mich gestorben. Christus hat mir vergeben. Christus ist für sie gestorben. Christus hat ihnen vergeben. Deswegen steht mein Name und steht ihr Name, wenn sie das wollen, im Buch des Lebens. Kapitel 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um allen zu vergelten, was sie getan haben. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder und guckt in die Bücher. Und er findet deinen, ihren und meinen Namen im Buch des Lebens. Vers 14. Glücklich sind diejenigen, die ihre Kleider waschen, damit sie durch die Tore der Stadt eintreten und das Recht haben, vom Baum des Lebens zu essen. Und Sie sehen, hier sind auch wieder die Symbole, die in der Offenbarung so typisch sind. Vielleicht nur zwei erklärt. Die weißen Kleider sind das Symbol dafür, dass Jesus Christus uns frei gemacht hat, frei von jeder Schuld, dass wir erlöst sind, weil er für uns gestorben ist. Eine wunderbare Botschaft, ein wunderbares Symbol. Und es steht etwas drin vom Baum des Lebens. Der Baum des Lebens, ein Symbol für die Ewigkeit, für das ewige Leben, das wir mit Gott haben werden. Und dann schon wieder der Kontrast, Vers 15. Außerhalb der Stadt sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und alle, die es lieben, in Lüge zu leben. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist immer deutlich und immer klar in der Heiligen Schrift. Es gibt zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die Menschen, die sich gegen Gott entschieden haben, die sich für das Böse entschieden haben, die nicht ewig mit Gott in einer Liebesgemeinschaft leben wollen. Und es gibt die Menschen, die das Angebot Gottes angenommen haben, die im Buch des Lebens stehen, die auf der Seite Christi stehen. Gestatten Sie mir noch einen kurzen Einschub zu machen. Sie fragen sich vielleicht, was wird mit Ihren Lieben sein, die gestorben sind? Was wird mit denen sein? Werden sie auferstehen bei der ersten Auferstehung oder bei der zweiten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nur eins. Gott ist gerecht. Gott wird in jedem Falle eine gerechte Entscheidung treffen. Und er weiß, wie es im tiefsten Herzen eines Menschen aussieht. Es ist unsere Entscheidung, es ist Ihre Entscheidung, ob Sie in dem Buch des Lebens stehen möchten. Christus möchte Sie dort reinschreiben. Und er lädt Sie ein, diesen Schritt mit ihm zu gehen. Lesen wir Vers 17. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll sagen, komm. Und wer durstig ist, der komme. Wer will, der soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Ich möchte Ihnen Mut machen, diese Entscheidung zu treffen, diese Entscheidung für Christus zu treffen, dass Sie sich von ihm befreien lassen von der Schuld, dass Sie diesen Schritt gehen, an ihn zu glauben und diese Geschenke anzunehmen und dabei zu sein, an der ersten Auferstehung. Das ist eine Botschaft, die Gott uns heute sagt. Seien Sie dabei in der ersten Auferstehung. Und der zweite Tod, die endgültige Vernichtung, wird Ihnen nichts anhaben. Das Buch des Lebens. Das Buch des Lebens, in dem alle drinstehen, für die Jesus Christus sein Leben gegeben hat. Ihr Name steht drin, vielleicht auch meiner. Und Sie und ich werden dabei sein bei der Auferstehung des Lebens. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Titel Der Tod ist tot und wir leben. Und alle, die im Buch des Lebens stehen. Eine gute Freundin von mir hat ein Lied dazu geschrieben. Leider kann ich das jetzt nicht singen. Da würde vielleicht der Verantwortliche für den Ton das nicht so gut finden. Aber vielleicht können Sie eine eigene Melodie zu diesem Lied entwerfen. Der Tod ist tot und wir leben. Und alle, die im Buch des Lebens stehen. Vers 20. Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus soll euch begleiten. Beten wir zusammen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Hoffnung gegeben hast. In dieser Welt, wo Tod und Vergänglichkeit und das Böse an der Tagesordnung sind, hast du uns Hoffnung gegeben. Hoffnung auf ein neues Leben, auf eine neue Erde, auf eine neue Welt. Ohne Schmerzen, ohne Tränen, ohne Tod. Dafür danken wir dir. Und gib uns die Kraft, Herr, und verändere uns, dass wir diesen Weg mit dir gehen. Dafür danke ich dir. Amen.